nach unserem Gespräch fahre ich mit der Bahn und nicht mit dem Auto. Ich liebe die Bahn, aber im Moment ist es sehr schwer zu merken, ob die Bahn einen auch liebt als Fahrgast.
Ja.
Das ist auch ein großes Kabarettthema. Ich glaube ja auch, die Bahn ist eine buddhistische Sekte, die will uns alle erleuchten, um mehr im Moment zu sein. Und manchmal kriege ich auch mehr Fahrzeit, als man eigentlich wollte.
Ja, man lernt Zeit auch nochmal
anders schätzen. Man lernt Zeit anders schätzen. Das heißt, es ist schon so ein David gegen Goliath-Ding. Und da hilft es, sich klarzumachen, dass jeder Mensch ja mit jedem anderen Menschen nur über 6 Zwischenstationen in Kontakt ist. Ja, wir haben gerade im Vorgespräch auch wieder gemeint, ach, kennst du den, kennst du die, kennst du, hier, die Nummer gebe ich dir, hier ist die E-Mail, den solltest du mal kennenlernen oder diese Organisation macht coole Sachen, kennst du die schon? Also, wir erleben uns ja oft als getrennt von dem Rest der Welt. Und das ist Quatsch. Die gute Nachricht ist, wir sind verbunden miteinander. Und das zu betonen und zu sagen, wen kennst du, wen kannst du bewegen, der mehr bewegen kann als du? Das finde ich eine Challenge, die hoffentlich auch heute hier im Weltaufgang-Podcast die Runde macht, weil jeder ist doch mit irgendwem zur Schule gegangen. Mal das Kostbarste, was du vererben kannst, das ist nicht mehr ein pralles Konto, sondern es ist eine Welt, die enkeltauglich und zukunftsfähig ist. Und wenn das Klick macht, dann erreichst du quer durch den Garten, durch alle Generationen, durch alle Parteien, durch alle sozialen Schichten Menschen, eben im Herzen. Und das ist so wichtig. Und da kann jeder einen Unterschied machen. Jeden Tag einfach nur Mund aufmachen, sagen, ich mache mir Sorgen, das und das sind die Fakten. Und wo könnten wir zusammen vielleicht zur Lösung beitragen? Hör auf, dich ständig mit anderen zu vergleichen. Ja. Andere gibt es schon genug. Und finde heraus, was dein Element ist im wahrsten Sinne. Und finde heraus, was deine Fähigkeiten sind und ob du dafür in der richtigen Umgebung bist. Und wenn du Pinguin bist und du bist in der Wüste, dann liegt es nicht an dir, wenn es nicht flutscht.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Ja, die heutige Folge ist in zweierlei Hinsicht ganz besonders. Zum einen könnt ihr vielleicht, wenn ihr zuschaut, schon erkennen, wir werden heute gefilmt. Und zwar vom wunderbaren Team der Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen. Ein ganz großer Dank an euch und damit willkommen nicht nur an die ZuhörerInnen, sondern auch an unsere ZuschauerInnen. Zweitens habe ich heute einen Gast, den ganz Deutschland kennt. Dessen Terminplan ist so voll, dass einem schon vom Lesen schwindelig werden kann. Und trotzdem nimmt er sich immer Zeit für die Schwächsten in der Gesellschaft. Er ist Arzt, Kabarettist, Wissenschaftsjournalist, Buchautor, Moderator. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein ausgezeichneter Radfahrer. Und eigentlich braucht er gar keine Vorstellung. Herzlich willkommen, Dr. Eckart von Hirschhausen.
Hallo.
Ich freue mich und direkt ans Eingemachte mit uns. In der heutigen Folge reden wir über die Wechselwirkung zwischen Umweltschutz und Gesundheit. Eckart, warum gehören diese Themen untrennbar zusammen?
Wir haben Medizin lange als was Individuelles, Arzt, Ärztin, Patient, Patientin gesehen. Und das Symbol ist immer das Stethoskop. Ja? Ich nähere mich mit einem kleinen Köfferchen. Und die Pandemie hat uns gezeigt, dass die großen Gesundheitsgefahren eben nicht mehr im 1:1 zu behandeln sind, sondern mit dem, was man sozusagen Public Health oder Global Health nennt, nämlich die hängen ganz eng zusammen mit der Art und Weise, wie wir mit der Erde umgehen, wie wir die Wildtiere krank machen, die schicken uns dann ihre Viren. Das ist der Grund, warum Corona und Klimakrise und Artensterben so eng zusammenhängen. Und ich habe dann vor 4 Jahren auch verstanden, die größten Gesundheitsgefahren sind im 21. Jahrhundert viel, viel grundsätzlicher als die letzten Jahrhunderte. Wir brauchen, um gesund zu sein, Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Pflanzen zum Essen und erträgliche Temperaturen. Und diese 4 Grundlagen der Gesundheit sind allesamt in Gefahr und sind nicht mehr garantiert, obwohl wir immer so tun, als hätten wir einen Anspruch darauf, dass das immer so weiterläuft.
Jetzt sind das wahnsinnig gravierende Themen. Du hast es gerade angesprochen. Im Good News Magazin ist es bei uns aber ja so, dass wir immer auch über gute Nachrichten sprechen wollen. Was ist die gute Nachricht, die du uns heute mitgebracht hast?
Die gute Nachricht ist, dass das immer mehr Menschen klar wird. Und ein kleines Beispiel. Wir hatten 2019 vor der Charité eine Demo gemacht mit den weißen Kitteln, mit den Scientists for Future. Wir haben da Millionen Menschen erreicht mit dieser Verbindung. Und ein Jahr vorher waren wir noch auf dem Ärztetag und haben da eine kleine Demo gemacht vor dem Ärztetag, weil das da überhaupt kein Thema war. Ja. Und jetzt ist es eben, ich war letzte Woche in Berlin auf einer Pressekonferenz von den Neurologen und Psychiatern und DGPPN heißt das, das ist sozusagen der Zusammenschluss, die Fachgesellschaft dafür. Und die haben Alarm geschlagen und gesagt, wir haben 1 Million mehr Menschen, die psychisch krank sind durch die Klimakrise. Und das ist nicht eine Good News, aber die Good News ist, dass sich endlich eben ganz viele aus den Gesundheitsberufen für diese Themen stark machen. Und das braucht es. Warum? Weil die Gesundheitsberufe in der Öffentlichkeit ein ganz hohes Vertrauen genießen, zu Recht. Weil das erstmal nicht eine Partei ist und nicht Politik und auch nicht irgendwie Interessen geleitet, sondern die Menschen, die nah dran sind an dem Leid, die sollen in der Öffentlichkeit eine Stimme kriegen. Und das ist im Kern auch die Arbeit von gesunde Erde, gesunde Menschen, nämlich die Gesundheitsberufe zu aktivieren, die Öffentlichkeit zu informieren und auch im Hintergrund auf die Politik einzuwirken, weil wir werden mit dem Jutebeutel diese Welt nicht retten, sondern mit vernünftigen Gesetzen. Und noch eine ganz konkrete gute Nachricht ist, das Ozonloch geht weiter zu. Ja, also das zeigt auch, wenn wir als Menschen die Gefahr erkennen und die Wissenschaft uns hilft, nämlich zu sagen, ach, dieses Riesenloch da oben, was die bösen Sonnenstrahlen durchlässt und nicht uns schützt, das hängt zusammen mit unserem Verbrauch von bestimmten Chemikalien, FCKWs. Und dann wurde nicht gesagt, oh, lass uns mal drüber reden, ob wir alle ein bisschen weniger Haarspray verwenden und wie wir andere Kühlmittel in den Kühlschrank kriegen, sondern es wurde ganz einfach gesagt, wir stellen das nicht mehr her, weil es uns killt. Und diese Klarheit, die man damals hatte, die brauchen wir heute genauso. Und dann heißt es immer, oh, Verbote sind blöd. Nee, Verbote im Sinne von Ordnungspolitik und Richtlinien, was ist gut für uns Menschen und was ist tödlich, die braucht es. Und dafür setze ich mich ein.
Das finden wir vom Good News Magazin fantastisch. Wir folgen dir deswegen auch schon ziemlich lange. Und die Frage lautet aber natürlich trotzdem immer, wenn man dir zuhört, was können die Menschen, die uns jetzt zuschauen und zuhören, konkret tun, selber zu Hause?
Die persönliche Ebene ist natürlich, auf seinen Fußabdruck zu gucken. Und die viel wichtigere Ebene ist aber, den Handabdruck zu berücksichtigen. Diese Idee vom Fußabdruck, die kam ja ausgerechnet von BP in die Welt. Nämlich, die Leute sollten sich erstmal schämen, weil sie alle Umweltsünder sind und dann jeder in sich gehen. Das ist eigentlich etwas, ja wirklich auf eine fiese Art Ablenkung von dem eigentlichen Problem. Das eigentliche Problem ist, dass sehr wenige Leute sehr viel Geld verdienen mit der Art und Weise, wie wir immer noch fossile Energie verballern und damit die Atmosphäre mit dem CO2 zuknallen und uns selber die Luft abdrücken. Und deswegen finde ich diese Idee vom Handabdruck total wichtig. Wo kann ich durch persönliches Handeln, aber maßgeblich auch durch meine Stimme in der Öffentlichkeit auch auf die Politik hinwirken, weil da sind die großen Hebel. Und ein Beispiel für Handabdruck ist, Fußabdruck, was kann ich tun? Ich kann mich pflanzenbasiert ernähren. Das heißt, ein bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch. Da gibt es diese Planetary Health Diet, die ist noch gar nicht so bekannt, aber viele, die sich vegetarisch ernähren oder auch krasser ist noch vegan, die tun schon eine Menge. Und deswegen beteilige ich mich auch nicht an all den wohlfeilen Witzen über Veganer. Ich esse immer noch ein bisschen Fleisch und ein bisschen Fisch, aber ich bin mir heute viel klarer darüber, dass da einen Rattenschwanz an Umweltzerstörung mit dranhängt. Und das ist wichtig, dass es eben klar wird, der individuelle Hebel, den du hast, ist Heizen, gerade jetzt im Winter. Wie viel Fläche muss auf welche Temperatur gebracht werden? Was kann ich da vielleicht auch an Isolation machen und so weiter? Das ist aber meistens, wenn man Mieter ist, nicht in der eigenen Hand, aber auch darauf hinzuweisen drauf. Das ist ein großer Teil des Fußabdrucks. Der zweite große Teil ist dann Ernährung. Der dritte Teil ist Konsum. Oder das ist eigentlich so der größte Hebel. Da gibt es in meinem Buch auch eine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt, nämlich über meinen Vater, der den nachhaltigsten Tonstudio der Welt hat. Vielleicht kommen wir nachher noch zu, machen wir einen kleinen Cliffhanger. Also Konsum ist wichtig, Mobilität. Nach unserem Gespräch war ich mit der Bahn und nicht mit dem Auto. Ich liebe die Bahn, aber im Moment ist es sehr schwer zu merken, ob die Bahn einen auch liebt als Fahrgast.
Ja.
Das ist auch ein großes Kabarettthema. Ich glaube ja auch, die Bahn ist eine buddhistische Sekte, die will uns alle erleuchten, um mehr im Moment zu sein. Und manchmal kriegt man auch mehr Fahrzeit, als man eigentlich wollte.
Ja, man lernt Zeit auch nochmal anders
schätzen. Man lernt Zeit anders schätzen beim Beantworten. Also das ist der Fußabdruck. Handabdruck heißt, das Wichtigste, was ein Einzelner, eine Einzelne heute machen kann, ist, nicht alleine zu bleiben. Und da habe ich auch im Buch, aber das sage ich auch gerne in diesem Podcast, ein Bild, was hoffentlich euch auch motiviert, weil wir fühlen uns schnell ohnmächtig. Und die Probleme, über die wir heute auch sprechen, die sind unfassbar groß und die sind unfassbar eilig. Wir haben noch 7 Jahre bis zum 1,5-Grad-Ziel und wir wissen nicht genau, wann diese Kipppunkte dann sich selbstständigen. Das heißt nicht, dass in 7 Jahren die Welt untergehen. Wir sind ja beim Weltaufgang-Podcast.
Richtig.
Aber es heißt, dass die Entwicklung, die sozusagen wie in so einem Dominostein-Effekt losgetreten werden, nicht mehr aufzuhalten sind. Und das ist das Beängstigende. Und das muss man auch so deutlich benennen. Wir haben sehr, sehr wenig Zeit und die Aufgabe ist riesig. Wenn ich mich aber machtlos fühle in dieser Zeit, dann ist die nächste Frage, wer hat denn dann die Macht? Also wo ist denn diese Schaltzentrale? Und ich bin ja auch kein Anhänger von Verschwörungstheorien, dass das alles irgendwie von dunklen Mächten direkt gesteuert ist. Aber na klar, wenn du jetzt auf die COP guckst, da hast du, glaube ich, 800 Lobbyisten, die super bezahlt, super ausgebildet mit Netzwerk und PR-Agenturen und allen Tricks für die Gaslobby unterwegs sind und fossile Lobby. Und dann hast du so ein paar NGOs, die werden vom ägyptischen Geheimdienst überwacht und denen wird die Arbeit schwer gemacht. Also das heißt, es ist schon so ein David gegen Goliath-Ding. Und da hilft es, sich klarzumachen, dass jeder Mensch ja mit jedem anderen Menschen nur über 6 Zwischenstationen in Kontakt ist. Ja, wir haben gerade im Vorgespräch auch wieder gemeint, ach, kennst du den, kennst du die, kennst hier die Nummer gebe ich dir, hier ist die E-Mail, den solltest du mal kennenlernen oder diese Organisation macht coole Sachen, kennst du die schon? Also wir erleben uns ja oft als getrennt von dem Rest der Welt. Und das ist Quatsch. Die gute Nachricht ist, wir sind verbunden miteinander. Und das zu betonen und zu sagen, wen kennst du, wen kannst du bewegen, der mehr bewegen kann als du? Das finde ich eine Challenge, die hoffentlich auch heute hier im Weltaufgang-Podcast die Runde macht, weil jeder ist doch mit irgendwem zur Schule gegangen und kann ihn wieder aktivieren. Jeder kennt irgendwen entweder über eigene Kinder oder über Patenkinder, wo der Vater, die Mama im Kindergarten irgendeine wichtige Position hat. Und das sind ja auch alles Menschen und die hören oft eben nicht auf Riesenprotest, aber die hören auf persönliches Gespräch. Die hören plötzlich auf, wenn die Kinder oder Enkel was sagen. Sag mal, haben wir eigentlich Ökostrom zu Hause? Oma hat doch ein Konto für mich angelegt. Bei welcher Bank ist denn das? Ist es bei einer zerstörerischen Bank oder ist es bei einer der besseren, der guten? Sag mal, müssen wir eigentlich so auf den Urlaub fliegen? Können wir andere Sachen entdecken? Brauchen wir jeden Tag Fleisch? Und wo ist unser eigenes Geld eigentlich angelegt? Ja, Deutschland hat 7.000 Milliarden Euro Privatvermögen. Das ist eine unfassbare Summe. Und deswegen gucken wir mal nach der Politik und was kann der Staat verteilen? Aber die größten Geldgeber könnten wir selber sein. Und deswegen Menschen auch zu fragen, ey, guck mal, das Kostbarste, was du vererben kannst, das ist nicht mehr ein pralles Konto, sondern es ist eine Welt, die enkeltauglich und zukunftsfähig ist. Und wenn das Klick macht, dann erreichst du quer durch den Garten, durch alle Generationen, durch alle Parteien, durch alle sozialen Schichten Menschen eben im Herzen. Und das ist so wichtig. Und da kann jeder einen Unterschied machen. Jeden Tag einfach nur Mund aufmachen, sagen, ich mache mir Sorgen, das und das sind die Fakten. Und wo könnten wir zusammen vielleicht zur Lösung beitragen?
Ja, dieser Netzwerkgedanke ist einer, den wir beim GNM auf der einen Seite sehr stark und den habe ich tatsächlich auch in unserem Buch Good News, wie wir lernen können, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren. Da habe ich auch sehr stark darüber geschrieben, wie wahnsinnig interessant das eigentlich ist, was wir als Menschen erreichen können, wenn wir uns nur vernetzen, wenn wir aufhören, im Klein-Klein zu denken und eine globale Gemeinschaft zu bilden. Und du hast ja gerade gesagt, eben dieses Aufstehen und dann eben selber auch was machen, ist ganz, ganz wichtig. Und das ist bei uns im Weltaufgang-Podcast tatsächlich auch immer so, dass wir sagen, wir berichten ja nicht einfach nur die guten Nachrichten hier, sondern hier sprechen wir vor allem auch über inspirierende Persönlichkeiten. Da darf ich jetzt mal sagen, das bist du definitiv für uns. Bist eine sehr inspirierende Persönlichkeit und ich finde das absolut ein Wahnsinn, Eckart. Ich habe bei der Recherche über dich gesehen, du bist... Versuch jetzt mal nur eine kleine Auswahl an dieser Stelle. Ja. Du hast 2008 die Stiftung Humor hilft heilen gegründet. Du unterstützt den europaweiten Wettbewerb Be Smart, Don't Start zum Nichtrauchen an Schulen. Bist im Kuratorium der Deutschen Krebshilfe.
Wenn man erstmal denkt, was hat ein Nichtrauchen mit Klimaschutz zu tun?
Ja.
Also junge Menschen rauchen ja nicht, weil sie nicht wüssten, dass es gefährlich ist, sondern weil sie wissen, dass es gefährlich ist.
Ja.
Wenn man sich an seine eigene Pubertät zurückerinnert, da willst du ja Grenzen verletzen, du willst Dinge ausprobieren, du willst zeigen, du bist eigentlich unsterblich. Und ich habe damals als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und hatte da Jungs in der Behandlung, die haben S-Bahn-Surfen gemacht. Warum? Weil es gefährlich ist, ja. Aber das wächst sich ja aus, ja. S-Bahn-Surfen ist unter 50-Jährigen kein therapeutisches Thema mehr. Da ist man froh um Sitzplatz. Das heißt also, das, was mit 15 irgendwie für den Wahnsinnskick hältst, findest du mit 50 nur noch anstrengend.
Ja.
Und deswegen ist es beim Rauchen tatsächlich wichtig, dass möglichst wenig Kinder und Jugendliche anfangen, weil sie dann nicht mehr aufhören müssen. Und ein Argument, was ich erst in den letzten Jahren entwickelt habe, ist auch im Buch ein ganzes Kapitel drüber, dass Tabak anzubauen unfassbar klimaschädlich ist. Weil du brauchst Fläche dafür, du brauchst viel Wasser, du brauchst viel Energie. Und das fehlt ja oft den Menschen vor Ort, um was zu produzieren, was sie selber essen können. Ja? Also das heißt, von dem Anbau über das Rauchen selber bis hin zur Entsorgung von diesen Filtern. So ein Filter kann unfassbar viel Wasser dreckig machen. Mit dem Gift, was dann im Filter konzentriert ist, sterben die Fische und so weiter. Und wenn man das den Jugendlichen vermittelt, dann ist nicht mehr, oh, du böse, wer raucht, sondern guck mal, willst du Teil von diesem System sein? Sagen viele, nö, das wusste ich gar nicht, nö, brauche ich nicht. Und ich ganz ehrlich, ich glaube auch der eine Grund, warum Rauchen zurückgeht in der Jugend, sind die Handys.
Okay.
Ein Jugendlicher müsste, um eine Zigarette anzuzünden, das Ding aus der Hand legen. Das wird sehr, sehr schwer zu koordinieren.
Ganz pragmatisches Argument. Also ich war jetzt gerade in einer langen
Aufzählung. Ja, ich wollte nur unterbrechen.
Ich dachte, du willst vielleicht, du bist so bescheiden. Dass
bevor du den Wikipedia-Eintrag
hier liebe Grüße an Pia an dieser Stelle, meine Aufnahmeleiterin, die das alles recherchiert hat hier, extra noch nachts. Naja gut, also der Punkt ist aber klar, du machst unglaublich viel. Ich sag trotzdem jetzt noch, Deutsche Depressionshilfe finde ich wichtig, die Stiftung Ärzte ohne Grenzen und natürlich hast du die Schirmerschaft und Beiratschaft in unglaublich vielen Projekten. Und jetzt hast du eben die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen gegründet. Warum ist dir dein Ehrenamt so wichtig?
Ja, also Gesunde Erde, gesunde Menschen ist für mich sozusagen Ehrenamt. Ich habe inzwischen zwei Teams, eins in Berlin, nah dran an der Politik, eins hier in Bonn, weil auch in Bonn tatsächlich viel Klimapolitik gemacht wird. Hier ist die UN, hier sind viele Forschungseinrichtungen, hier sind die Ministerien auch immer noch vertreten und so weiter. Und deswegen möchte ich sagen, da arbeiten Profis. Mhm. Die werden auch bezahlt und dafür brauchen wir auch Geld. Deswegen jemand, der jemand kennt, der uns Geld geben kann, willkommen. Wir pflanzen Ideen und das ist kurioserweise den meisten Leuten nicht so konkret vorstellbar wie Bäume pflanzen. Ja? Aber wenn man sich klar macht, wie kurz wir noch Zeit haben, diese Welt zu retten, dann ist klar, ein Baum, bis der nennenswert CO2 speichert, das dauert Jahrzehnte. Wir müssen erstens alle Bäume, die da sind, viel besser pflegen. Wir müssen Moore wieder vernässen und. Aber Ideen können viel schneller wachsen als Bäume. Und deswegen machen wir eben diese Arbeit im Vordergrund und im Hintergrund parallel. Und dafür braucht es Profis. Ich habe neulich, ich habe auch auf Insta eine Menge Follower, da poste ich jeden Sonntag irgendwie so einen Gedankenanstoß, das Sonntagszitat. Und letzte Woche war eins von einer Aktivistin, die hat mich auch bang mit diesem Zitat erwischt, die sagte, es ist schwer, die Welt nach Feierabend ehrenamtlich zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Und das war so klar, nämlich zu sagen, ja, da gibt es engagierte Leute, die in Lützerath oder am Braunkohletagabbau versuchen zu sagen, ey, wofür baggern wir immer noch Kohle ab, wenn klar ist, dass wir das nicht brauchen und dass, wenn klar ist auch, dass es zerstört. Und dann gibt's große Industrien, die sehr, sehr gut verdrahtet sind mit allen möglichen Entscheiderinnen und Entscheidern. Und dagegen muss man an. Und das wird mir immer klarer, auch die Wut oder auch die Verzweiflung der Menschen zu spüren. Und gleichzeitig ist das, wenn man um die Good News ringt, eigentlich für mich auch das Motivierendste an dieser Arbeit, die ich jetzt seit 4 Jahren auch immer stärker vollberuflich mache, wie viele unfassbar coole Leute ich treffe.
Ja,
ja, das ist ja auch deine Erfahrung. In dieser Szene ist viel mehr Kooperation, Commitment, Netzwerk, als ich das in vielen anderen Bereichen, sei es Krankenhaus, sei es Medienwelt und so weiter, da ist natürlich immer spielt das menschliche Ego und eine Rolle und unsere eigenen Tücken kommen uns seinen Weg. Aber diese Menge an offenen Leuten, die kapiert haben, wir schaffen das gemeinsam oder gar nicht. Und natürlich teilen wir Kontakte, natürlich teilen wir Ideen. Und dann ist auch nicht wichtig, wer hat es zuerst sich ausgedacht und wer hat es erfunden, sondern ist die Idee gut?
Ja.
Und dann raus damit auf allen Kanälen.
Jetzt ist es so, trotzdem, obwohl das so eine schöne Erfahrung ist, sind ja gerade die Menschen, die sich besonders engagieren, auch häufig die, die tatsächlich unter Depressionen leiden, die von Burnout betroffen sind. Da haben wir auch, das ist für uns ein großes Thema, Self-Care, also wirklich auch auf sich aufpassen. Ich werde an dieser Stelle mal ganz kurz aus unserer Community eine Frage vorlesen an dich. Und zwar schreibt uns Emmy Demi, wie schaltet Eckart vom Erderetten ab?
Oh, schwer. Also das Thema haben wir auch bei gesunde Erde, gesunde Menschen im Fokus. Wenn die Frage an mich persönlich geht, ich bin total gerne in der Natur. Da lade ich meine Batterien auf. Ich fahre sehr gerne Rad. Ich bin gerne auch mit dem Rad in der Natur. Ich schwimme gerne. Da kann ich auch sozusagen im wahrsten Sinne abtauchen und alles vergessen drumherum. Ich habe liebe Menschen um mich herum, wo ich auch privat sein kann. Das ist ganz wichtig, dass man sozusagen auch seine Rückzugsorte oder auch sein Safe Space hat. Und ich schöpfe tatsächlich viel Kraft daraus, zu wissen, dass das, was ich jetzt tue, sinnvoll ist.
Ja.
Also es gibt ja unfassbar viele Leute, die, wenn man sie anonym befragt, sagen, mein Job macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Das sind diese Bullshit-Jobs. Ja. Und ich glaube, dass das viel aus, also es gibt ja Burnout sozusagen durch Überforderung, es gibt aber auch Bore-out im Sinne von Unterforderung oder Sinnlosigkeit. Und ich sage nicht, dass das nicht anstrengend ist für mich und auch die Mitarbeiter und dass ich manchmal auch für meine Mitarbeitenden anstrengend sein mag in dieser Rastlosigkeit oder in diesem, ey komm, wir müssen das noch schneller und noch größer und noch weiter streuen und so weiter. Aber ich glaube, diese Suche nach, wo kann ich meine Fähigkeiten einsetzen, wo kann ich damit was, wo habe ich den größten Hebel, das macht mich auf eine Art auch ein bisschen resilient gegen den Stress. Weil einige werden das vielleicht kennen, ich habe diese in meinem Glücksprogramm die Geschichte vom Pinguin mir ausgedacht. Oder die ist mir auch zugeflogen, weil es beruht auf einem echten Erlebnis, wo ich auf einem Kreuzfahrtschiff, daran erkennt man es schon lange her, ich war seitdem auch nie wieder auf einem Kreuzfahrtschiff, ich habe es auch nicht vor, aber damals war ich jung und wollte sozusagen einmal was vom Nordkap sehen und dachte, der einzige Weg dahin zu kommen ist mit einem Kreuzfahrtschiff, dann habe ich so einen Moderationsjob da angenommen und ich war kreuzunglücklich, weil ich merkte, Seekrankheit hat keinen Respekt vor der Approbation, die war die ganze Zeit kotzübel und dann sollte ich noch als Entertainer für die Leute da sein, die auch super, sicher irgendeinen Humor hatten, aber ich habe ihn nicht gefunden. Jedenfalls endlich ging ich an Land in der Stadt Bergen in Norwegen und ging in den Zoo und sah einen Pinguin auf dem Felsen stehen, dachte, was für ein armes Würstchen, zu kleine Flügel, untersetzte Statur. Da hat der Schöpfer auch noch die Knie vergessen und ich hatte Mitleid mit dem. Dachte, was ist denn das für eine Fehlkonstruktion? Und dann sprang der ins Wasser und schwamm und dann siehst du ja, und dann konnte man durch so eine Scheibe dem beim Schwimmen zugucken und dann dachte ich, boah, jetzt hat der Mitleid mit mir, ja, so wie unbeholfen, wie ich bin.
Ja.
Und das ist für mich die Metapher und wer Lust hat, die ist auf meinem YouTube-Kanal auch, ist eine meiner viralen Hits geworden, weil die viele Leute irgendwie berührt und bewegt, diese Pinguin-Geschichte, aber ich mach's jetzt mal kurz. Im Kern sagt sie, hör auf, dich ständig mit anderen zu vergleichen. Ja. Andere gibt's schon genug. Und finde heraus, was dein Element ist im wahrsten Sinne. Und finde heraus, was deine Fähigkeiten sind und ob du dafür in der richtigen Umgebung bist. Und wenn du Pinguin bist und du bist in der Wüste, dann liegt's nicht an dir, wenn es nicht flutscht. Dann ist auch nicht so wichtig zu überlegen, warum hat die Giraffe einen langen Hals und ich nicht. Sondern was kannst du an dem Ort, wo du bist, an kleinen Schritten machen hin zu deinem Element. Und deswegen ist es auch für mich eine folgerichtige Entwicklung, dass ich jetzt mit dem Bühnenprogramm aufhöre. Da bin ich total in meinem Element. Da habe ich meine besten, freiesten, schönsten Momente mit den Menschen im Publikum und so weiter. Und ich weiß aber jetzt, dass jetzt andere Dinge anstehen. Und das ist für mich ein harter Schritt. Es fällt mir auch nicht leicht. Ich weiß auch nicht, wie gut und klug das ist. Aber immer wieder auch in sich reinzuhorchen und zu sagen, die Welt ist ja nicht mehr wie vor 10 Jahren. Und ich bin es ja auch nicht. Ja. Und was könnte eigentlich für Entwicklungsschritte auch möglich werden, wenn ich mich entscheide, nicht immer bei dem zu bleiben, was von dem ich weiß, dass es gut funktioniert, dass ich das auch gut kann. Aber das ist im Moment sozusagen meine Reise und da bin ich gespannt und ich habe das Gefühl, erst wenn man eine Tür zumacht, werden sich die anderen öffnen. Und dazu kann ich jeden auffordern, an seiner Stelle auch zu überlegen, was ist dieses Calling, was ist der Purpose, um diese blöden englischen Begriff zu nehmen, weil die Deutschen klingen immer so cheesy. Berufung ist immer so ein bisschen pathetisch oder
Das mögen Sinn. Wir Deutsche auch nicht so gerne. Ne?
Genau, also ja. Ihr wisst, was ich meine.
Genau, ich finde das sehr mutig und wir machen an dieser Stelle einen kurzen Werbeblock tatsächlich für Eckart, weil er hat es ja gerade gesagt, ich finde es mutig, dass du jetzt aufhörst, erstmal damit, um dich eben mehr dem Klima, dem Umweltschutz zu widmen und deswegen die klare Aufforderung auch an unsere Community. Eckart macht noch ein paar Programme. Du bist, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, im November noch in Gera, in Erfurt, in Leipzig und dann bist du in Zwickau, denn genau. Jetzt nach Berlin.
Das ist schon nächste Woche.
Genau.
Und dann bin ich in Berlin am 6. und 7. Dezember. Da spiele ich in meiner Heimatstadt im Tempodrom. Oh. Das ist ein super Ort. Nämlich ja. Das ist so wie so ein großes Zirkuszelt, nur eben stabil. Und da freue ich mich total drauf. Und es gibt noch für alle Shows Karten, nicht mehr für alle, aber Dreieich und Essen sind schon ausverkauft. Aber wer was zu Weihnachten verschenken will, ich spiele auch noch im Januar ganz paar Termine in Aachen, in Frankfurt. Frankfurt Jahrhunderthalle ist auch ein ganz toller Ort.
Monnum bist du auch noch?
In Mannheim, genau.
Ja, Schavobusch habe ich hier noch drin stehen. Ja. Zu den Ölschern gehst du auch noch, kommst auch noch ins Rheinland.
Und das nach Aachen. Aachen bin ich noch.
Was ist mit Troisdorf, hier schön bei uns um die Ecke? Da bist du im WDR 5, da bist du aber das
kleine. Ja, da bin ich mit Tobi Mann. Das ist ein kleinerer Rahmen. Ich mag Tobias Mann und wir haben zusammen Funny for Future gemacht, nämlich auch zu gucken, wo gibt's lustige Nummern rund ums Thema Klima und unsere eigenen Widersprüche. Und das gibt's auch. Also alle Termine sind auf hirschhausen.com, auf meiner Homepage. Und
wir blenden die auf jeden Fall.
Es gibt auch, obwohl ich kein Fan von Black Friday bin, weil man sollte sich nichts kaufen, was man nicht wirklich braucht, bin ich bei Eventim, das ist der Ticketveranstalter und das Portal. Und bei Eventim gibt es gerade die schwarze Black Week oder was. Und da gibt es rabattierte Tickets. Also ich hoffe, dass jeder, der Lust hat zu kommen, sich das auch leisten kann. Und es wird ein unvergessliches Ereignis werden, weil wer mich aus dem Fernsehen kennt, kennt mich nicht wirklich. Ich liebe das mit der Bühne und ich habe einen Pianisten dabei, es gibt Musik, wir singen zusammen, auch zusammen im Publikum, ich zauber ein bisschen. Also es sind lauter Sachen, die wahrscheinlich keiner erstmal vermutet hat. Und kommt her.
Du hast gerade schon gesagt, Musik. Wir hören gerade schon im Hintergrund so ein Saxophon anklicken. Das ist bei uns im Podcast immer das Zeichen, dass wir jetzt in eine Teepause
reingehen. Oh ja, yeah. It's tea time.
Grab your cup and saucer. It's time for tea.
Heiß!
So. Wir haben uns einen Tee gemacht und bei uns in der Tea Time, da frage ich meine Gäste jedes Mal, Eckart, aus welcher Tasse trinkst du deinen Tee?
Das ist eine Berlin-Tasse. Das ist ein bisschen kitschig, sieht auch aus eher wie so ein Touri-Ding, aber erinnert mich daran, dass der Berliner eigentlich sehr freundlich ist, aber er sieht so selten Gelegenheit dazu. Ja. Neulich komme ich gut gelaunt ins Reisebüro, ich frage, wohin kann ich am billigsten fliegen? Uff, die Fresse. Ja. Das sind die Berliner. Und der Gag ist sehr alt, weil ich inzwischen gar nicht mehr innerdeutsch fliege. Aber diese Ruppigkeit, die ist eigentlich vor allen Dingen da so zu erklären, dass man versucht, in seiner eigenen Stadt nicht für einen Touristen gehalten zu werden.
Ja, also ich persönlich finde ja, dass...
Was hast du für eine Wie ist denn da drauf?
Ja, pass auf, ich habe eine Spyro-Tasse. Ich habe mich heute so ein bisschen retro gefühlt. Das ist so die Zeit. Ich bin tatsächlich relativ arm aufgewachsen und wir hatten damals kein Geld, um uns eine richtige Playstation zu kaufen. Ja. Und so in meiner Jugend war das aber natürlich wichtig, eine Playstation zu haben. Und ich habe dann irgendwie Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und damals noch 50 Mark, da merkt man, dass man älter wird, habe ich 50 Mark gespart und habe mir dann eine geholt. Und dann reichte es aber nicht mehr für das Spyro-Spiel mit dem kleinen Drachen Spyro, sondern wir hatten immer nur eine Demo. Also wir haben so eine Demo und haben dann so 3 Demospiele und die gingen auch irgendwie nur 10 Minuten und die haben wir aber dann 190 Mal gespielt. Und das habe ich deswegen ausgewählt, weil ich gedacht habe, Retro, ich bin ein unsterblich großer Maus-Fan tatsächlich. Gucke bis heute noch jeden Sonntag die Maus. Und war, also hätte meinem jungen Ich jemand gesagt, ey, du sitzt irgendwann mal mit Eckart von Hirschhausen da, der die, das ist der Mann, der die Maus-Show moderiert, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja. Und deswegen ist meine erste investigative Frage in der Teepause: Hast du die Maus schon mal getroffen?
Ja, ich hätte auch nie geglaubt, als ich aufgewachsen bin. Ich bin auch sehr bescheiden aufgewachsen, was sozusagen das Materielle angeht, nicht die Liebe oder auch die Bildungschancen angeht. Da haben meine Eltern viel für getan. Da bin ich ihnen bis heute dankbar. Aber dadurch, dass sie selber geflüchtet sind und beide nicht in Deutschland geboren, sondern in Baltikum, in Estland und alles einmal verloren hatten, dann war ich auf eine Art und Weise auch sehr früh relativ skeptisch, wie viel Markenprodukte braucht man, wenn du die Klamotten von deinen Brüdern erstmal auftragen musst. Dann kannst du entweder sagen, schlimm, oder kannst sagen, warum ist denn das nicht normal? Ja. Und die andere Seite, die ich, wenn du so freimütig auch erzählst, dass ihr auch mit wenig Geld auskommen musstet, es gibt ein Grundmissverständnis, nämlich, dass die Leute, die sehr viel über Nachhaltigkeit reden, auch besonders Nachhaltigkeit leben. Und da gibt es im Buch auch den Begriff des aufgeklärten Verschmutzers. Und das ist auch wichtig, dass man darüber redet, dass auch der Fußabdruck extrem von dem Geld abhängt, was man zur Verfügung hat. Und auch wenn Geld sehr ungleich verteilt ist in Deutschland, ärmere Menschen können noch so viel Billigfleisch kaufen im Discounter, wie sie wollen. Sie werden nie an den Fußabdruck rankommen von jemand, der eine große Wohnung hat, der 2 Autos hat, der 2-mal in Urlaub fliegt und aber ständig das Wort Nachhaltigkeit im Mund führt. Ja? Also das ist auch wichtig, dass man da sagt, auch wenn wir jetzt nochmal von der Unverteilung in Deutschland auf die globale Ungerechtigkeit schauen, wir haben jetzt 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, dann sagen viele, oh, das sind einfach zu viele, es gibt Überbevölkerung. Dann sage ich, naja, wer über ist, sind vor allem, wer drüber ist, sind die reichen Menschen, die unfassbar viel mehr Ressourcen verbrauchen, als ihnen zusteht.
Du redest ja jetzt schon wieder über das Fachthema, weil ich das
halt wichtig
finde.
Wir wollten über
Maus.
Die Maus, genau, die Maus, super. Ich kenne die Maus. jetzt. Seit 12 Jahren haben wir diese Sendung, die Fragt doch mal die Maus-Sendung. Und auch Quiz des Menschen beim WDR für die ARD. Und das war für mich auch ein Erlebnis, den Armin Maywald, den kenne ich natürlich auch als Kind. Und diese Stimme, die ist so tief in uns, in unserem kollektiven Gedächtnis. Und wenn man dann ihn mal trifft und denkt, den gibt's wirklich, der ist jetzt auch über 80. Ja, also das ist schon ein tolles Format und eine klasse Marke. Warum? Weil sie im Prinzip diese kindliche Neugier ja nimmt und auch Menschen ernst nimmt, ja, in ihrer Neugier.
Und trotzdem total ulkig. Das finde ich immer so toll. Also vor allem natürlich die ganz alten Sachen waren noch ulkiger, wenn ich mir angucke, wenn Armin da irgendwie sich da mit der Socke an seinem Fuß rumfummelt. Das Lied mit der Müllabfuhr in Köln, das ist ja auch mittlerweile weltberühmt. Das Klassiker, muss man sich, guckt euch das an, wenn ihr das nicht kennt.
Wir verlinken das in den Shownotes.
Genau. Sendung mit der Maus. Ist ja kein Geheimtipp, aber ich glaube, viele Erwachsene schauen es leider nicht mehr. Und,
ich glaube immer noch, dass das ein Teil der Quote auf Sentiment Mentalität und auf Menschen, die sonntags noch im Bett liegen, beruht.
Genau so ist es bei mir tatsächlich und ich bin immer wieder baff, also auch fürs Good News Magazin. Ich kriege total viele Inspirationen, auch gerade Nachhaltigkeitsthemen bei der Maus.
Super, also im letzten Sommer hat die Maus unheimlich viel zu Klima gemacht und das finde ich, die waren immer ihrer Zeit voraus. Und das ist, ich hatte jetzt beim Jubiläum von Frag doch mal die Maus zum 50. auch einen Jungen, der in Schleswig-Holstein Bäume pflanzt. Ja. Ja. Und den unterstützt sich seitdem. Also ich habe da auch sehr viel selber gelernt und auch vor allen Dingen coole Kinder getroffen, die uns in Frage stellen. Und das ist ja genau die Aufgabe. Du musst übrigens bei grünem Tee den Beutel rausziehen, sonst wird er sehr bitter.
Ah ja, gut. Danke für den Tipp einmal.
So. Zack, merci. Sehr gut. Zum Wohle.
Zum Wohle. Ich möchte mit dir aber auch noch mal in der Tea Time über was etwas Ernsteres sprechen tatsächlich. Und zwar, du bist einer der wenigen Menschen, die ich in der Öffentlichkeit erlebt habe, die über das Thema chronische Erkrankungen reden. Mhm. Ganz besonders reden wir, wenn wir jetzt bei Long-Covid schauen, auf das Thema MECFS. Mhm. Es ist aber so, dass es ja auch viele Betroffene gibt, die schon lange unter diesen Erkrankungen leiden, die dann leider erst jetzt, oder noch nicht mal, aber jetzt dann vielleicht durch Long-Covid so langsam die Aufmerksamkeit dann auch darauf fällt. Gibt es von deiner Seite aus hier an dieser Stelle eine Botschaft, Tipps, vor allem an deine Kolleginnen und Kollegen in der Medizin? Was kann ich machen, wenn ich einen Menschen vor mir habe, der unter einer solchen Erkrankung leiden könnte?
Also das Ausmaß, wie viele Menschen mit MECFS betroffen sind und auch mit Long-Covid und auch ein kleiner Anteil davon auch von Post-Vac, also von Menschen, die durch die Impfung sozusagen Long-Covid entwickelt haben, das hat mich total umgehauen. Und ich habe eben die Unterhaltungssendung in der ARD, aber ich habe in den letzten Jahren immer mehr so ganz ernsthafte Dokus gemacht. Das war auch immer ein Teil von mir, gar nicht als Unterhalter, sondern wirklich auf Augenhöhe einfach Menschen zu begegnen und zu gucken, was passiert. Also das ist nicht gescriptet, sondern ich mag das selber, nicht zu wissen, was passiert. Und dann war ich eben zum Beispiel auch bei einem Menschen mit Chronic Fatigue Syndrome, also chronischer Erschöpfung, auch wahrscheinlich infolge von Viren im Vorfeld. Und dann habe ich eben auch, kam Scheibenbogen und andere getroffen, die ganz wenigen Leute, die sich auch professionell damit beschäftigen, auch Forschung dazu machen.
Ja.
Und dieser Film war der zweite über Long-Covid, den ich gemacht habe. Und die frohe Botschaft war, dass auch durch diesen Film erstens diese Community endlich sichtbar wurde, auch in der Primetime um 20.15 Uhr. Das haben viele Millionen Menschen gesehen. In der Mediathek haben schon vor der Ausstrahlung über 500.000 Leute diesen Film geguckt. Das ist der Hammer. Also es hat mich sehr berührt, wie offenbar sowas auch fehlte. Und auch durch diese Diskussion, die es dann darüber gab, gibt es jetzt viel mehr Kongresse, es gibt mehr Forschungsgeld endlich, es gibt mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema. Und das finde ich ganz wichtig oder macht mir auch wieder Freude zu wissen, du kannst, auch wenn du dich mit einem unbequemen Thema, wo viele lieber weggucken, beschäftigst, kannst du als prominenter Mensch so wie so ein Herzkegel, so ein Licht mal in einen Bereich legen, wo alle am liebsten hören würden, Corona ist vorbei und es war alles irgendwie nicht schlimm. Und Corona ist erstens nicht vorbei und zweitens gibt es viele Menschen, die bis heute davon schwer betroffen sind. Und die Frage, an wen sollen die sich wenden, ist nicht so einfach zu beantworten, weil es nur eine Handvoll Leute gibt, die sich da in der Tiefe mit beschäftigt haben. Die sind heillos überlastet.
Ja.
Ich möchte auch kein Heilverfahren anpreisen, was nicht evidenzbasiert im Sinne von Studien belegen, die Wirksamkeit ist. Aber zum einen machen die Selbsthilfegruppen einen sehr, sehr guten Job. Die helfen sich untereinander, auch bei Social Media sehr, sehr aktiv. Zum Zweiten gibt es ein paar Universitätsambulanzen jetzt, die sich der Menge an Patientinnen und Patienten widmen. Aber die Hausärztinnen und Hausärzte, die Niedergelassenen, haben eine Schlüsselfunktion.
Absolut.
Und wenn die dort sozusagen abgewiesen werden, und es gibt immer noch viele, die sagen, oh, das ist ja alles psychosomatisch, die bilden sich das ein, dann beginnt eine Odyssee. Das sind ja Menschen, die oft aus ihrem Berufsleben raus sind. Das sind Menschen, die auch, also kurzfristig Unterstützung zu finden, das gelingt vielen. Aber diese Dauer, die ist total hart. Also der Martin, den ich da interviewt habe, auch in dem Film, der wird von seinen Eltern gepflegt.
Ja.
Und das ist ja eigentlich genau andersrum. Das sind normalerweise, pflegt man selber irgendwann seine Eltern, wenn die älter werden. Aber plötzlich, als er sagt das auch sehr berührend, weil er sagt, ich war ein erfolgreicher Jurist und jetzt bin ich sozusagen wirklich hier jeden Tag im Bett und ich musste für dieses Gespräch auch alle meine Kraft zusammensammeln, hat Medikamente genommen, nur um mit mir gesprächsbereit zu sein.
Und also das 2 Tage danach völlig platt, nur von dem Gespräch.
Ja, und natürlich gibt es auch immer Leute, die jetzt unter diesem Long-Covid-Label sagen, eine Erklärung für das suchen, was bei ihnen nicht stimmt oder natürlich gibt es auch Menschen, die hatten schon alle Glutenunverträglichkeit, die hatten auch Amalgamprobleme und die hatten auch Borreliose und die haben auch alle möglichen anderen Sensitivitäten, die gibt es immer. Aber das deswegen Menschen mit klar definierten Symptomen, wie zum Beispiel eben dieses Aufstehen und dass dann das autonome Nervensystem durchdreht, also so Herzrasen und so weiter. Das kann man schnell verwechseln mit einer Panikattacke, hat aber eine andere Ursache, das muss man wissen. Richtig. Dann kann man wissen, dass zum Beispiel Muskelkraft auch, wenn wir beide müde oder erschöpft sind, dann haben wir auch keinen Bock mehr, uns zu bewegen, aber dieser Crush, dieses plötzliche Abbrechen von Kraft, das ist sehr typisch. Und es gibt aktuell auch Forschung dazu, gerade publiziert, dass es auch Biomarker gibt im Gehirn. Das heißt also, diese These, das ist alles Einbildung, die ist definitiv falsch. Und alle Menschen, die das hören, sollten sagen, bitte informieren Sie sich besser.
Das wäre auch mein persönlicher Appell, den ich mir an der Stelle in meinem Podcast erlaube. Wir werden ganz viele Informationen zu dem Thema auch einfach nochmal reinpacken. Das wird, glaube ich, werden die längsten Shownotes, die wir jemals hatten. Aber trotzdem, ich finde es wichtig, wenn ihr selber betroffen seid, da werden wir ein paar Sachen reinpacken, wo man sich erstmal ein bisschen informieren kann und sehen kann, man ist auch nicht alleine mit dem Thema. Und sollten uns Medizinerinnen und Mediziner, vor allem eben internistisch, also Hausärztinnen und Hausärzte zuhören, der ganz klare Appell von Eckart und auch von mir als Angehörigem tatsächlich von einer Betroffenen, bitte nicht sofort psychosomatisch abtun, sondern bitte, bitte besser informieren. Und da tun wir dann eine Podcast-Folge zum Beispiel rein, wo sich andere Hausärzte und Hausärzte darüber austauschen. Fand ich ein sehr spannendes Thema. Wie kann ich eben das Evidenzbasierte auch mit der Erfahrung der PatientInnen?
Aber um nochmal zu sagen, die Psychosomatik hat ja durchaus ihre Verdienste. Also diese Frage, wie man sich, wie stark Seele und Körper vernetzt sind, sagt ja auch nichts darüber aus, was zuerst da war. Ja? Also dass auch eine therapeutische Begleitung manchen Menschen hilft, mit der Situation klarzukommen, das möchte ich unbedingt betonen.
Absolut.
Aber es gibt viele, die würden nichts lieber als wieder arbeiten können. Und die sozusagen fühlen sich missbräuchlich sozusagen in die Psycho-Ecke getan, wo sie nicht hingehören. Und deswegen, wie immer in der Therapie, bevor man anfängt mit der Therapie, muss man erstmal die Diagnose sortieren. Und das ist komplex, da sage ich auch nicht, dass es einfach ist. Aber wir haben da in Deutschland unfassbaren Nachholbedarf. Und danke für die Aufmerksamkeit, die du auch aus eigener Anschauung dieser Community auch gibst. Also in der Mediathek und Es sind auch die Filme und vielleicht gibt es auch nochmal einen neuen. Da müssen wir mal schauen.
Es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen. Ja. Okay, gut. Jetzt läuft die Zeit davon und Eckart muss zum Zug. Deswegen wollen wir nochmal einmal zum Schluss jetzt wieder auf das eigentliche Thema dieser Episode zurückkommen. Warum sagst du in deinem Buch, Gesundheit ist ansteckend?
Gesundheit ist ja nicht nur körperliche, sondern auch seelische Gesundheit. Und wir sind soziale Wesen und wir gucken uns ganz viel, was wir tun, immer von anderen ab. Und da gibt es auch in meinem Buch über das Glück, Glück kommt selten allein, ganz viele Beispiele, wo klar ist, Mensch, wir stecken uns auch mit Ideen an, wir stecken uns auch mit Essgewohnheiten an. Wenn du einen Freundeskreis hast, die ständig Bier trinken und Chips essen, dann wirst du, weil wir dazugehören wollen, sehr gerne da mitmachen. Mit anderen Freunden, das kennst du auch selber, verhältst du dich komplett anders, obwohl du ja eigentlich derselbe Mensch bist. Aber deswegen gilt das fürs Individuelle, wie auch eben wieder global. Wir haben bei der Pandemie gesehen, ich habe noch Tropenkrankheiten gelernt. Das heißt, du lernst irgendwelche exotischen Symptome und denkst, damit habe ich nie im Leben irgendwas zu tun. Und durch die Klimakrise haben wir zum Beispiel eben jetzt auch Überträgermücken plötzlich in Deutschland, die hier eigentlich nicht hingehören, asiatische Tigermücke.
Ja. Habe ich vor ein paar Wochen noch, als es hier so warm war, noch gesehen tatsächlich.
Ja, die haben so besondere Streifen und so weiter. Das Zweite ist, dass wir auch Viren wie Westnil-Virus plötzlich in Berlin haben. Wir haben sogar Todesfälle. Das zeigt, absurd, also Gesundheit ist global und global hieß früher immer weit weg und global heute heißt auch hier. Und positiv formuliert, wenn wir die Chance haben, weil wir die Grundlagenforschung haben, weil wir die Unternehmen haben, die dann auch Impfstoff herstellen können, dann ist es unser verdammter Job, dafür zu sorgen, dass alle Menschen davon auch profitieren und dass nicht nur die Unternehmen Profit damit machen, sondern wir müssen ein eigenes Interesse daran haben, dass es allen Menschen gut geht, weil dann geht es uns selber besser. Also das ist sozusagen, wir haben auch Entwicklungszusammenarbeit lange immer so als Almosending verstanden. Und da gibt's ja auch diesen Begriff des White Saviorism, also wir sind die weißen Schlauen und Reichen und wir geben euch ein bisschen was ab und wir wissen auch, wie es besser geht. Und das ist sehr problematisch und deswegen finde ich diese Idee, dass wir auch mit Bildungsprogrammen für Mädchen im globalen Süden, mit Zugang zu Gesundheit, zu Verhütung, zu Impfstoffen, zu Hygiene, ja, all das ist total wichtig und schützt letzten Endes auch unsere eigene Gesundheit. Weil wenn wir es nicht tun, werden immer weitere Zoonosen, immer weitere Keime, immer weitere Vielfliegerviren zu uns kommen. Und das finde ich wichtig, dass man versteht, einem Virus ist völlig egal, ob du Mensch bist oder Tier, ob du weiß bist oder schwarz, ob du versichert bist oder nicht.
Ja.
Und genauso egal ist es einem CO2-Molekül, aus welchem Land es kam. Also die Atmosphäre gehört uns allen. Und diese Idee, wie im Himmel, so auf Erden, hat im Vaterunser ja auch eine spirituelle Bedeutung, aber eben auch eine konkrete. Alle Tonnen CO2, die wir jetzt weiter da oben die Atmosphäre verdrängen, drückt uns die Luft ab. Und ich glaube, dass diese Wiederentdeckung von Gemeinschaftssinn, von more in common, von dem Aha, wir können uns da gar nicht rauskaufen, wir sind auf Gedeih und Verderb, aber eben auch zum Wohle aller anderen hier. Und das motiviert mich auch, wenn das sozusagen als Schlussappell noch klar wird. Wurde viel über die letzte Generation gesprochen und auch sehr, sehr unfair da medial darüber berichtet. Mhm. Ich möchte nicht die letzte Generation gewesen sein, der es gut ging. Ja, ich habe schon den Wunsch, dass spätere Generationen nicht uns hassen. Ja, auch ganz, ganz tief verstanden, weil die werden sich alle sagen, 2022, was konntet ihr wissen? Alles, ja. Scientists for Future, gesunde Erde, gesunde Menschen, German Zero, German Watch. Also es gibt unfassbar viele gute Informationen. Potsdam Institut für Klimafolgeforschung. Wer wissen will, was Sache ist, kann es wissen.
Ja.
Dann ist die nächste Frage, was hast du mit diesem Wissen angestellt? Hast du hingeguckt, hast du weggeguckt? Und ich möchte mich nicht dümmer stellen, als ich bin. Ja, und das sollte auch keiner. Und wir werden gefragt werden, so wie bei der Maus Löcher in dem Bauch der Erwachsenen, werden wir auch gefragt werden, was habt ihr getan? Und ich wünsche uns allen, dass wir dann sehr gute Antworten haben.
Wunderschön. Wenn du mir eine letzte kleine Frage noch erlaubst. Mhm. Du hast im Podcast Ist das noch gesund mit Jael Adler, da hast du gesagt, als Ärzte müssen wir nicht nur Diagnosen, sondern auch Lösungen bieten. Was sind denn die Lösungen, die die Medizin bietet?
Die Einrichtungen der Medizin müssen sich ganz schnell anpassen an die Klimakrise. Wir hatten 100.000 Hitzetote in Europa dieses Jahr, nur dieses Jahr. Deutschland ist da weltweit auch führend, weil wir viele alte, viele vorerkrankte Menschen haben, unsere Eltern, unsere Großeltern. Und da muss sich ganz, ganz viel jetzt sehr schnell tun, dass wir die Gesundheitseinrichtungen haben im Moment selber einen ziemlich hohen Fußabdruck, also über 5%, also mehr als der Flugverkehr, kommt aus Krankenhäusern, von Narkosegasen über Energieverbrauch, über Material wegschmeißen, bis hin zu den Medikamenten, bis hin zu Asthmasprays und so weiter. Also da ist viel zu tun und die Lösung gibt es. Es gibt Gebäude, die du aus Holz baust, die viel gesünder sind für die Menschen, die da wohnen, die einen CO2-Abdruck haben, wo das Gebäude praktisch ein Speicher ist von CO2 und keine Dreckschleuder wie Beton.
Ja.
Es gibt tolle Lösungen, Deckenkühlung zu machen, dass man Wasser einfach durch die Decke leitet und statt einer Klimaanlage einfach nur ein bisschen Wasserpumpe macht und so weiter. Also wenn man will, gibt es auch überall gute Lösungen und die müssen bekannter werden, die müssen gefördert werden. Und das beste Argument für alle Leute, die sagen, es geht nicht, ist immer, es zu machen.
Ich könnte mich stundenlang mit dir weiter unterhalten. Du musst los. Ihr seht, es sprudelt an Ideen. Viele von diesen Ideen findet ihr bei Gesunde Erde, gesunde Menschen und natürlich auch im Good News Magazin. Wir versuchen ja immer, Lösungen anzubieten und zu finden, uns mit interessanten Menschen zu unterhalten. Deswegen mein Schlussappell.
Kommt jetzt wieder eine Posaune oder ein Saxophon?
Jetzt kommt kein Saxophon mehr. Wir sind einfach fertig.
Good News.
Good News, genau.
Chariots coming, good news.
Chariots coming, good news.
Wir machen es einfach selber, genau.
Chariots
coming and I don't want to leave me behind. Oder so.
Sehr, sehr schön. Also holt euch Eckarts Buch, geht in seine Stiftung, holt euch unser
Buch. Folgt uns auf Insta.
Folgt uns allen auf Insta und bitte auch dem Good News Magazin. Wir haben nämlich jetzt auch ein Abo für ein Printmagazin. Erste, ganz nachhaltig gedruckt, ganz erste, allererste Ausgabe des Good News Magazins in Print. Vielen Dank, dass du da warst.
Eine Freude.
Wenn es euch gefallen hat, folgt dem Podcast. Und tschüss.